Guten Tag, ich begrüße Sie zum Bäcker am Sonntag von Tichys Einblick. Jetzt kommen aus Frankreich die ersten ernsthaften Warnungen über kritische Lagen in der Stromversorgung. Deutschland, das wissen Europa und die Welt mittlerweile, hat Energiewende. Seitdem fließen erhebliche Strommengen, vor allem aus Frankreich, zu uns. Doch jetzt gibt es erste Warnungen aus eben Frankreich. Französische Kernkraftwerke könnten zwar über die Grenzen liefern, sogar mehr als bisher. Seit Anfang März jedoch sind die Exporte über die Ostgrenzen Richtung Belgien, Deutschland, Schweiz und Italien so groß, dass sie eine Gefahr für das französische Netz darstellen. Besondere Maßnahmen seien notwendig, zeitweise müssten die Exportmengen begrenzt werden, sagte jetzt der Netzbetreiber RTE in einer internen technischen Mitteilung. Dies hat drastische Folgen. Die für Mai gehandelten Strompreise für französischen Strom liegen in Deutschland bereits mehr als doppelt so hoch wie in Frankreich. Die europäische Netzsituation gibt inzwischen einige Rätsel auf. Es kommt zu größeren Frequenzsprüngen, ohne dass die Ursache eindeutig zu benennen ist. Und die Ausregelung dieser Schwankungen dauert merkwürdig lange. Dies bedeutet offenbar, die drei atomstromfreien Länder sind die größten Stromimporteure in Europa. Doch sie werden zur Belastung und zum Risiko des europäischen Netzbetriebes. Italien, Deutschland und Österreich. Frank Hennig, Kraftwerksingenieur und Autor bei Tichys Einblick. Was bedeuten denn diese ernsten neuen Warnungen aus Frankreich denn tatsächlich?
Ja, guten Morgen. Der französische Netzbetreiber RTE, der hatte schon im März eine Ankündigung verbreitet, wonach das ostfranzösische Netz sehr stark ausgelastet ist, was wiederum mit den hohen Exportmengen zusammenhängt in Richtung Belgien, Deutschland, Schweiz und Italien. Und es wurde bemerkt, dass die Netzsicherheit nicht mehr in jedem Fall hergestellt ist, wenn man nicht bestimmte Maßnahmen einleitet, unter anderem eine Reduktion der Exporte. Und das ist, wie gesagt, ein Zeichen der erheblich zugenommenen Importe. Wir haben ja die Tatsache, dass Italien schon immer ein Nettoimporteur ist. Deutschland ist jetzt neu als Importeur dazugekommen. Daneben hängt noch Österreich ebenfalls Importeur. Und da droht halt für das französische Netz eine Überlastung in der Form, dass zu viel Strom in Richtung der Ostgrenzen weggeht und dass die Stabilität des eigenen Netzes nicht mehr gewährleistet ist. Wenn diese Mengen dann tatsächlich gedrosselt werden, dann führt das natürlich auch zu Auswirkungen im Preis. Das heißt, den Strom, den wir von dort importieren, der wird dann für uns auch teurer. Früher hat Deutschland noch via Schweiz nach Italien exportiert. Das entfällt jetzt zumindest meistens, sodass die Schweiz praktisch in der Mitte hängt und von beiden Seiten jetzt kräftig gezogen wird. Bisher hat Frankreich das alles immer noch stabilisiert, aber in Summe werden die Mengen für diese drei vier Importländer so groß, dass sich die Franzosen ernsthaft Gedanken machen. Und das jetzt vor dem beginnenden Sommer. Und das ist im Winter, wenn die Schweizer Wasserkraft nicht in der Menge vorhanden ist, dürfte das dann natürlich noch etwas kritischer werden.
Kann man sich das dann so vorstellen, dass in den ostfranzösischen Netzen dann zu wenig Energie vorhanden ist, weil einmal es zu wenig Kraftwerke im Osten gibt und zum anderen zu viel Strom nach Deutschland und Belgien abfließt, sodass also praktisch eine Lücke entsteht?
Ja, das Kernkraftwerk Fessenheim, was ja direkt an der Grenze stand, ist ja auf deutschen Druck hin stillgelegt worden. Die anderen Kernkraftwerke stehen eher im Landesinneren oder im Westen. Also der Strom muss weiter transportiert werden. Und ja, das bedeutet halt größere Mengen über größere Strecken und damit eine andere Netzbelastung. Im Osten Frankreichs wird dann die Frequenz nach unten gezogen. Und das schauen sich die Netzbetreiber an, wie weit das vertretbar ist. Und wenn nicht, dann muss wie auch immer gedrosselt werden.
In der vergangenen Woche gab es in Baden-Württemberg schon wieder eine Stromwarnung in der Stromwarn-App. Die Bürger sollten Strom sparen, weil zu wenig da ist. Was sagt das denn aus über die Stabilität mittlerweile unseres Netzes?
Na, zunächst ist diese Warn-App, die Transnet BW betreibt, vor dem Hintergrund gestartet worden, die Kosten niedriger zu halten, also möglichst weniger Reservestrom anfordern zu müssen. Das ist erstmal richtig, aber es ist natürlich ein Anzeichen dafür, dass in Summe nicht ausreichend preiswerter Strom vorhanden ist und dass man jetzt an die Verbraucherseite herangeht, um die zu ermuntern, möglichst den Verbrauch zu verschieben. Das kann man machen, das ist durchaus sinnvoll, aber es ist mit Sicherheit kein Zeichen, ja, einer ausreichenden und preiswerten Energieversorgung.
Welche Auswirkungen haben denn diese hohen Stromimporte Deutschlands aus den Nachbarländern, wie auch zum Beispiel Dänemark? Das ist zwar eher eine Durchleitstation für Strom aus Norwegen und Schweden, aber dennoch fließen erhebliche Mengen hier nach Deutschland.
Ja, Dänemark hat auch viel Windstrom im Portfolio. Es ist allerdings so, wenn tatsächlich viel Wind weht, haben wir selbst genug Windstrom aufgrund der Vielzahl unserer Anlagen. Wir kriegen trotzdem relativ große Mengen Strom aus Dänemark. Das rührt auch von Transitmengen her, die aus Norwegen und Schweden durchgeleitet werden. Das sind sehr sichere Lieferländer mit viel Wasserkraft, im Fall Schweden auch Kernkraft. Und Dänemark selbst braucht nicht sehr viel Strom. Die haben einen Jahresverbrauch, der entspricht etwa dem von Hessen. Das heißt, wir können vom Norden auch immer noch Strom ziehen. Das ist sehr zuverlässig. Aber es ist nicht so, dass uns jetzt der dänische Windstrom hilft, weil wenn kein Wind ist, haben wir auch aus Dänemark keinen Windstrom. Wichtig sind die gesicherten Lieferungen und die kommen dann, wenn sie aus Dänemark kommen, eher aus dem fossilen Portfolio oder von Biomasse oder eben als Transit von von Schweden und Norwegen.
Kann man denn von einem unsicheren Kantonisten Deutschland reden, vor allem im Zusammenhang mit den immer größer werdenden Schwankungen?
Ja, mit dem weiteren Zubau von PV und Wind haben wir natürlich die Erscheinung, dass die eingetragenen Schwankungen immer größer werden und das Backup-System quasi nach und nach abgerüstet wird. Aber es ist immer so gewesen und wird auch dabei bleiben. Wenn abends die Sonne untergeht, dann schalten die Leute das Licht ein. Und in dem Moment ist die gesicherte Leistung gefragt. Wo kommt die dann her, ist die spannende Frage. Immer weniger aus Deutschland, denn wir schalten ja ab. Es muss aber für jede neue PV-Anlage, die ins Netz einspeist, muss ein 100%iges Backup vorhanden sein. Wir regeln heute schon unseren Tagesgang über das Ausland aus. Das heißt, wir exportieren bei sonnenreichen oder sonnen- und windreichen Stunden, wie wir das jetzt am 1. Mai hatten, eine sogenannte Hellbrise, exportieren wir zu niedrigen oder sogar negativen Preisen. Und sobald die Sonne untergeht, klappt das Ganze um in den Import. Und wir importieren dann mit einem deutlichen Preisunterschied. Das machen unsere Nachbarländer gern, diese Preisdifferenzgeschäfte, solange sie selbst ihr Netz dadurch nicht gefährden. Also das wirkt sich natürlich aus auf unsere Außenhandelsbilanz. Die ist an der Stelle dann negativ. Aber unsere Nachbarn haben ja in den vergangenen Jahren immer etwas grimmig auf unsere Außenhandelsbilanz Überschüsse geschaut. Die bauen wir jetzt auch dadurch ab. Die Sicherheit wird hoffentlich erhalten bleiben. Und es ist auch nicht so, dass wir per se zu wenig verfügbare Leistung haben. Aber es macht keinen Sinn, Kohlekraftwerke zum Beispiel nur über die Nachtstunden zu betreiben. Das kann man mit Gaskraftwerken durchaus machen, aber nicht mit Kohlekraftwerken, die jedes Mal einen längeren Anfahrprozess brauchen, der auch sehr kostenintensiv ist. Also entscheiden sich dann die Betreiber, die Anlagen ganz vom Netz zu lassen und in den wenigen Stunden oder Nachtstunden dann lieber auf den Import zu setzen. Das ist marktwirtschaftlich nachvollziehbar. Wie sich das dann gestaltet, wenn die eigenen Reservekapazitäten immer mehr abnehmen, ja, das kann man schwer vorhersagen, zumindest in Zeiten, wenn auch unsere Nachbarländer vielleicht angespannte Netzsituationen haben im Winter, bei Windstille, bei niedrigen Temperaturen und hoher Belastung. Ja, wir probieren gerade aus, wie weit man dieses System noch stressen kann, ohne dass abgeschaltet werden muss.
Ein Export zu negativen Strompreisen, was heißt das denn?
Ja, das heißt, dass wir zum Schutz unseres Netzes, damit es nicht über Überfrequenz kollabiert, den Strom loswerden müssen. Und es gibt gleichzeitig im EEG den Einspeisevorrang, also die Mengen aus Wind und Solar müssen zwingend abgenommen werden. Und dann wird exportiert und im Notfall auch unter Zugabe von Geld. Das heißt, es wird Strom verschenkt, noch Geld dazugegeben, damit er abgenommen wird. Und unsere deutschen Stromverbraucher und Stromkunden, die zahlen diese negativen Preise über die Netzentgelte mit und über ihr Steuergeld wird die EEG-Umlage finanziert, also der völlig überflüssige Windstrom zu dieser Zeit, der wird dann aus Steuergeld auch noch finanziert. Aber Steuergeld ist auch das Geld der Bürger und Stromkunden. Also aus marktwirtschaftlicher Sicht ist das der blanke Unfug. Und vor allen Dingen erregt im Ausland auch noch die Verschwendung an. Also wenn in österreichischen oder Schweizer Pumpspeicherwerken die Oberbecken voll sind und der Strompreis ist immer noch negativ, also sie verdienen immer noch mit Strombezug, dann öffnen die halt einen Bypass, lassen das Wasser wirkungslos den Berg runterlaufen und verdienen dadurch oder damit, dass sie schlicht und einfach unseren Strom abnehmen und quasi vernichten. Das ist völlig irre, auch aus ökologischen Gründen. Das ist aber der Tatsache geschuldet, dass das Ur-EEG aus dem Jahr 2000 de facto in diesen Punkten immer noch wirkt. Das heißt, durch den Einspeisevorrang und durch die Vergütung nicht abgenommenen Stroms, also wenn aus Netzrestriktionen auch Anlagen abgeschaltet werden müssen, dann wird das entschädigt, sodass die Betreiber keinerlei Anreiz haben, bedarfsgerecht zu produzieren. Man hätte schon längst das EEG in der Form novellieren müssen, dass Speicherverpflichtungen bzw. die Verpflichtung zur Regelfähigkeit oder Systemdienlichkeit den erneuerbaren Betreibern zugewiesen worden wäre. Denn wenn wir eines Tages 100% erneuerbar haben wollen, dann müssen die Erneuerbaren marktfähig sein und dazu müssten die herangeführt werden. Aber die stehen de facto bei uns immer noch im Streichelzoo. Und ja, das größte Anliegen der Politik scheint zu sein, denen die Einnahmen zu sichern.
Also die Windbarone und die Betreiber der Photovoltaikanlagen verdienen in jedem Fall, haben aber keinerlei Verpflichtungen, Strom liefern zu müssen, wie das die bisherigen Energieversorger tun müssen.
Ja, natürlich. Das ist die Erzeugung von Naturstrom aus Naturenergie. Da kann man nur das umwandeln, was anfällt. Manchmal wenig, manchmal mehr, manchmal sogar zu viel aus Sicht des Systems. Aber das sind diese Anlagen. Die Bundesnetzagentur hat ja die Begriffe eingeführt, dargebotsabhängig und dargebotsunabhängig. Das sind also dargebotsabhängige Anlagen, die aber obendrein selbst nicht in der Lage sind, ein Netzsystem technisch am Leben zu erhalten oder entstehen zu lassen. Hier sagt die Bundesnetzagentur wieder in ihrer Sprachregelung, das sind Grid-Following-Anlagen. Die folgen also dem Netz, während konventionelle Kraftwerke Grid-Forming-Anlagen sind. Das heißt, über die Induktion in den Generatoren der konventionellen Kraftwerke werden ja saubere Sinuskurven erzeugt, Stromspannung. Davon drei parallel versetzt, dann haben wir unseren dreiphasigen Drehstrom, womit ganz überwiegend unser Stromsystem funktioniert. Und die Erneuerbaren, Wind und Solar, können mit ihren Wechselrichtern nur dann einspeisen, wenn ein Netz vorhanden ist, an das sie sich anlehnen können. Das heißt, diese Anlagen erzeugen über die Wechselrichter eine digitalisierte Sinuskurve und können nur dann einspeisen, wenn ein dahinterliegendes Netz vorhanden ist und ihr Strom sozusagen eingebettet wird und dann auch noch mit Frequenz- und Spannungsregelung versehen wird. Also auf diese Weise gehen 100% Erneuerbare sowieso nicht. Aber wenn man das kombiniert mit Wasserkraft, Müllverbrennung, Biomasse, also mit rotierenden Massen, ist es bis zu einem gewissen Grade sicherlich nötig. Es ist eine Frage der Mengen, wer wie viel einspeist und wie lange unser Netz ständig steigende Mengen von Grid-Following und dargebotsabhängiger Energie verkraftet. Das probieren wir gerade an unserem System scharf aus. Wir haben aber, sollte es an die Grenze geraten oder crashen, dann haben wir dafür keinen Plan B.
Der deutsche Stromkunde bezahlt also die Windbarone und die Betreiber der Photovoltaikanlagen für ihren Strom, den die dann zum Beispiel in die Schweiz liefern. Dort werden die Pumpspeicherwerke hoch vollgepumpt und wenn die voll sind, fließt das Wasser eben dann den Berg wieder runter. Alles betrieben vom Strom, den der deutsche Stromkunde bezahlt.
Ja, das ist die Folge davon. Das rührt noch aus den Anfangszeiten des EEG her, wo Wind und Solar noch Nischentechnologien waren und man sagte, dieser Strom muss auf alle Fälle genutzt werden, deshalb machen wir hier den Einspeisevorrang. das war in den Anfangszeiten des EEG nicht falsch, kann man so machen. Aber mit einer Jahresproduktion von derzeit schon über 50% im Gesamtstromaufkommen, da ist das natürlich eine Regelung, die völlig unzeitgemäß ist und die zu solchen Auswüchsen und vor allen Dingen zu solchen unheimlichen Kostenbelastungen führen. Es ist ja nicht nur der Haushaltskunde, der das bezahlt, es bezahlen ja auch die Industriebetriebe und die Wirtschaft, sicherlich zahlen die weniger pro Kilowattstunde, aber die leiden insgesamt genauso unter den hohen Systemkosten wie die Haushaltskunden.
Deutschland wird ja zusehends zugedeckt mit Photovoltaikanlagen. Das sind mittlerweile riesige Flächen und es sollen derzeit 86 Gigawatt an Nennleistung sein, die installiert worden sein sollen. Da jubeln die Energiewender schon. Fast 80% des Strombedarfs werden mit Photovoltaik abgedeckt. Klasse. Frank Hennig, warum ist denn das eine Milchmädchenrechnung?
Ja, wie gesagt, weil hinter jeder PV-Zelle ein 100%iges Backup stehen muss. Und das bringt dann die extrem hohen Systemkosten, die dann noch weiter steigen, wenn konventionelle Kraftwerke abgeschaltet werden. Also der 15. April 2023 war ja der Zeitpunkt, an dem die letzten drei Kernkraftwerke außer Betrieb gingen. Seitdem sind wir im Saldo Importeur. Und wenn man sich die Netzeingriffe anschaut im Jahr davor, also 15.04.23, ein Jahr vorher waren das 11.763 Eingriffe durch den Netzbetreiber und in dem Jahr danach, also bis 15.04.24, waren das dann schon 15.205 Eingriffe. Es wird also für die Netzbetreiber immer komplizierter, die Stabilität zu halten und das kostet natürlich Geld. Und parallel dazu kommt der Netzausbau, der nötig ist. Die Energie geringer Dichte wird ja über riesige Flächen eingesammelt, muss dann zusammengeführt werden, ins Netz gespeist werden. Dieser Netzausbau in allen Spannungsebenen, der hier nötig ist, der ist natürlich sündhaft teuer. Der sollte ja auch teilweise über den Klimatransformationsfonds gestützt werden. Aber die Sonderschulden haben sich ja zunächst erledigt, also wird das weiter auf den Netzentgelten hängen bleiben. Und ja, das ist die Garantie für weiter steigende Strompreise.
Weiß man denn schon etwas über die ökologischen Folgen solch riesiger Flächen, die mit Photovoltaikanlagen bedeckt sind? Das kann ja nicht ganz folgenlos bleiben.
Nein, aber da ist niemand dran interessiert, an dieser Stelle zu forschen. Es wird im Gegenteil gesagt, bei der Agri-PV, also wenn die Anlagen aufgeständert werden oder in Abständen aufgestellt werden, sodass man darunter oder daneben noch Landwirtschaft betreiben kann, da wird ja geradezu so getan, als sei das jetzt eine super Verbesserung für die Landwirtschaft. Also das ist sicherlich ökologisch verträglicher als die reine Freiflächen-PV-Anlage. Aber es bleibt dabei, dass das Sonnenlicht nur einmal genutzt werden kann. Und wenn ich Sonnenlicht abzweige für das Stromsystem, dann habe ich das entsprechend weniger zur Verfügung für die Photosynthese und für die Landwirtschaft. Und die reinen Freiflächenanlagen in der Ausdehnung, die inzwischen viele Hektar bis hin zu Quadratkilometern reichen, die haben natürlich erhebliche Auswirkungen. Zum einen sind das ökologisch tote Flächen und zum anderen ist es ja die Frage der regionalen oder lokalen Aufheizung. Nur 20% oder weniger gehen in die Stromproduktion von der einfallenden Sonnenenergie. Die anderen 80% gehen größtenteils in die Erhitzung der Module, was dann zur Konvektion führt. Die Module erhitzen sich auf 100 Grad und mehr im Hochsommer. Und man kann sich vorstellen, was passiert, wenn jetzt eine riesengroße Anlage in der Landschaft liegt und über dieser riesigen Fläche sich eine Warmluftglocke bildet über die Konvektion. Die warme Luft steigt nach oben, zieht aus der Umgebung kalte und feuchtere Luft nach. Das heißt, es entsteht eine Zirkulation, die Umgebung austrocknet und die örtlich zur Aufheizung führt. Man kann sich das vorstellen wie ein riesengroßer Plattenheizkörper, den man im Sommer nochmal in die Landschaft legt. Also wenn wir insgesamt mit den Erneuerbaren die Temperaturerhöhung, die globale, absenken wollen, dann tun wir das um den Preis der örtlichen, regionalen Erwärmung und Austrocknung. Also für unser eigenes Land ist das aus Klimasicht, aus Wetter- und Klimasicht schädlich, was wir da machen. Aber wie gesagt, in einem Land, wo Wind und Sonne zum Endstadium der energietechnischen Entwicklung erklärt werden, wird an dieser Stelle niemand forschen. Es will schlicht und einfach niemand wissen.
Und wer räumt irgendwann mal wieder dann diesen ganzen Sondermüll aus der Landschaft weg?
Ja, es gibt verschiedene Entsorgungsansätze. Man geht davon aus, dass es so eine Art Rücknahmeverpflichtung geben wird, wie das bei Elektrogeräten auch der Fall ist. Das ist dann natürlich auch eine Mengenfrage, denn es sind einige tausende Tonnen zu erwarten an alten Modulen, die dann fachgerecht entsorgt werden müssen. Es gibt verschiedene Technologien, die an Hochschulen erforscht werden, wie man die Paneele klein bekommt und danach auch wieder einen Teil der Elemente heraussieben kann, wie auch immer, durch verschiedene technologische Systeme. Ja, also es ist natürlich so, das ist dann immer ein Downsizing. Ich kann die Reststoffe, die verbleiben, zwar noch für irgendwelche anderen Erzeugnisse verwenden, aber sie haben dann einen geringeren Wert. Man kann keine neuen Solarzellen daraus machen. Und ich habe auch ein Problem damit, wie man diese riesigen Mengen bewältigen will. Denn die Entsorgungstechniken, die stecken alle noch in den Anfängen. Allerdings ist es nicht so wie bei der Windkraft, dass die Anlagen unbedingt abgebaut werden müssen wegen Umsturzgefahr. Schlicht aus den baulichen Erwägungen. Die PV-Module kann man liegen lassen, auch wenn ihre Erträge immer weiter sinken. Solange sie mechanisch unbeschädigt sind, stören sie nicht in der Landschaft, bilden kein Umweltproblem. Aber wer natürlich Pacht bezahlen muss für eine Freiflächenanlage, der muss natürlich, wenn die Alterung der Anlagen so weit fortgeschritten ist, dass der Ertrag zu stark gesunken ist, der muss dann natürlich neue drauflegen oder das Ganze wieder abrüsten. Aber bis jetzt verdienen alle Beteiligten ganz gut daran. Und über die Lebensdauer gibt es auch noch keine abschließenden Erkenntnisse, weil die Anlagen ja meistens noch relativ jung sind. Und ja, man wird sehen, wie sich das entwickelt und wer das dann alles bezahlt.
Die Betreiber dieser riesigen Photovoltaikanlagen dürften ja irgendwann mal dann pleite gemacht und sich vom Acker gemacht haben.
Na, pleite nicht. Viele werden auch damit reich geworden sein. Aber das haben wir ja bei der Solarindustrie in den 90er Jahren, 2000er Jahren gesehen in Deutschland. Die amerikanischen PV-Firmen, die hier mit großer Förderung und großen Einspeisevergütungen sich eine goldene Nase verdient haben, die sind dann schlicht und einfach mit ihrem Geld außer Landes gegangen, als die chinesische Konkurrenz zu groß wurde. Die sind wieder hinterm Atlantik verschwunden, zurückgeblieben sind die deutschen Arbeitnehmer. Also ja, wer verdient, der wird dann das Geld nicht wieder hergeben wollen. Das wird durchaus für die Entsorgung noch reichen, gehe ich mal davon aus. Aber es wird auch Firmen geben, speziell bei der Windkraft, die dann insolvent sind, wo dann der Eigentümer des Landes auf den Altguthaben sitzen bleibt.
Frank Hennig, vielen Dank für das Gespräch und die Aussichten auf die Stromversorgung in Zukunft.
Bitteschön.
Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.